Okay. Ja, wenn die Jesus-Teens schon da sind, dann kann man ja gleich mal mit einer Frage anfangen über ein Spiel. Die Erwachsenen dürfen auch mitmachen. Wer von euch kennt das Spiel Stille Post? Mal kurz die Hand heben. Oh, gar nicht alle. Ich dachte, da musste man immer mal durch als Kind. Okay, wer hat das Spiel denn schon mal gespielt selber? Okay, doch. Also wer schon mal auf der Gemeindefreizeit dabei war, weiß, da wird das an dem einen oder anderen Abend gerne mal praktiziert. Stille Post für alle die, die jetzt gerade nicht genau wissen, wie das geht. Alle Mitspieler, und je mehr, je besser, stellen sich in einer langen Reihe auf. Und ganz am Anfang der Schlange, der anfängt, der muss sich was ausdenken. Ein Wort, ein Begriff, ein Satz, in christlichen Kreisen auch gerne mal ein Bibelvers. Und dann sagt er das seinem Nebenmann oder seiner Nebenfrau ins Ohr, ganz leise. Nebenmann oder Nebenfrau, wieder dem Nächststehenden, wieder dem Nächsten, wieder dem Nächsten, wieder dem Nächsten, bis man durch die ganze Reihe durch ist. Und der am Ende der Schlange muss dann laut sagen, was ist eigentlich bei mir angekommen? Welches Wort, welcher Begriff, welcher Satz, welcher Bibelvers? So. Ziel des Spiels ist es, naja, offiziell, dass das, was der Erste sagt, möglichst unbeschadet beim Letzten ankommt. Also das ist eigentlich das Ziel. Möchte aber eigentlich keiner haben. Weil das Lustigste ist es, wenn das, was hinten ankommt, überhaupt nicht mehr passt mit dem, was der vorne gesagt hat. Weil dann kann man lachen und sagen, ach ja, guck an, das Wort hat sich so und so verändert und wie kann man das denn verstehen? Das ist ja völliger Nonsens, was der da hinten erzählt hat und so. Eigentlich geht's darum, ja. Also lustiges Spiel. Jetzt gehen ja die Faschingsfeiern wieder los. Wer von euch noch Programm sucht irgendwie und sagt, so, ich muss noch was machen, das Spiel könnte man machen. Vielleicht bist du jetzt aber auch hier und sagst, ich hasse das Spiel. Und so wie du es erklärt hast, es klingt auch überhaupt nicht lustig. Will ich nicht machen. Ist mir suspekt, die Post generell, die streiken und ach nee, lass mal sein. Das Spiel wird uns heute, auch wenn du sagst, du magst es nicht, durch die Predigt begleiten. Weil ich stelle die These auf, dass wir alle, egal ob wir das jetzt mögen auf Kindergeburtstagen oder auf der Gemeindefreizeit oder ob wir es hassen, ich stelle die These auf, wir alle spielen es. Mal mehr, mal weniger. Wir spielen es alle, teilweise ohne es zu merken. Und wir spielen es nicht auf irgendwelchen Feiern, sondern wir spielen es in unserem Alltag. Zu Hause, in unserer Familie, auf unserer Arbeitsstelle, vielleicht im Sportverein, vielleicht in der Gemeinde. Wir alle spielen immer mal wieder Stille Post. Aber leider ist es im realen Leben nicht so witzig wie auf der Gemeindefreizeit. Sondern wenn man im Alltag miteinander Stille Post spielt, kommt am Ende leider selten Gelächter raus, sondern meistens Ärger, Verletzungen, Enttäuschungen, manchmal sogar Trennungen und Spaltungen. Und ich möchte das mit uns illustrieren anhand einer biblischen Geschichte heute. Es ist eine Geschichte aus dem Leben von König David. David ist seit vielen Jahren jetzt schon König von Israel. Wie er das geworden ist, müssen wir jetzt alles nicht erörtern. Er ist König, es läuft eigentlich alles gut. Aber eines Tages kommt einer seiner Söhne auf eine blöde Idee, nämlich, ich will selber König werden. Und er schart Gleichgesinnte um sich und er startet eine Revolution gegen seinen Vater. Gegen David. Schließlich marschiert dieser Sohn, er heißt Absalom, mit einem Heer auf die Hauptstadt zu, nach Jerusalem. Und David, ja, was soll er machen? Er muss irgendwie jetzt reagieren. Er weicht erstmal der Konfrontation aus. Er sammelt alle Leute, die noch zu ihm halten, um sich und er verlässt Jerusalem. Er flieht, er haut ab, er muss sich erstmal sammeln, er muss gucken, wie gehe ich mit der Situation um? Und während dieser Flucht, er ist gerade aufgebrochen, passiert Folgendes. Ich lese mal vor aus 2. Samuel 16 die ersten 4 Verse. Da heißt es, als David den Gipfel des Ölbergs verlassen hatte und seinen Weg fortsetzen wollte, kam ihm Ziba, der Diener von Sauls Enkel Mephibosheth, entgegen. Er führte 2 gesattelte Esel mit sich, denen er 200 Brote, 100 Rosinenkuchen, 100 frische Früchte und einen Weinschlauch aufgeladen hatte. Die armen Esel, kann man da nur sagen. Was hast du damit vor? Wollte der König wissen. Ziba antwortete: Die Esel sind als Reittiere für deine Familie gedacht. Das Brot und das Obst für deine Leute und der Wein zur Stärkung für alle, die auf dem Weg durch die Wüste müde werden. Und wo ist Mephibosheth, der Enkel deines früheren Herrn? Fragte der König. Ziba antwortete: Der wollte in Jerusalem bleiben. Er hat behauptet, dass die Israeliten ihm heute das Königreich seines Großvaters Saul zurückgeben werden. Da erwiderte David: Ab sofort gehört dir, Ziba, der ganze Besitz von Mephibosheth. Ziba sagte: Ich bin dir ergeben, mein Herr und König. Für mich zählt nur eins, dass du mir deine Gunst schenkst. Ja, kurzer, knackiger Text. Man hat schon beim Lesen das Gefühl, ach, das geht aber ganz schön schnell, was da passiert. So, hoppla die hopp. Was ist da los? Also wie gesagt, David ist auf der Flucht und er bekommt jetzt eine Nachricht von Ziba, den kennt er. Und die Nachricht ist: Mephibosheth hat dich verraten. Mephibosheth will auch König werden. Mephibosheth, wir lesen hier, es ist der Enkel von Saul. Saul ist der Vorgänger von David, der frühere König. Und Sauls gesamte Familie ist tot. Die sind alle umgekommen in Kämpfen gegen die Feinde. Teilweise wurden sie ermordet. Es ist niemand mehr übrig. Und deswegen ist David jetzt König. Der letzte Nachkomme ist eben dieser Mephibosheth. Das ist der Enkel vom früheren König Saul. Und David hat sich immer, seit er König war, sehr, sehr nett verhalten gegenüber diesem Mephibosheth. Er hat ihm erstmal den ganzen Besitz wiedergegeben, den Sauls Familie hatte, Ländereien und Äcker und so weiter. Er hat ihm den früheren Diener von Saul, eben diesen Ziba, an die Seite gestellt als Verwalter, der sich um alles kümmern soll, denn Mephibosheth ist behindert. Mephibosheth kann nicht laufen, er ist gelähmt. Und deswegen kümmert sich dieser Ziba auch um alles, was so ansteht. Und Mephibosheth darf sogar am königlichen Tisch mitessen. Also eine riesengroße Ehre. Ja, und jetzt, mitten in der Revolution, bekommt David eben die Nachricht, ja, der verrät dich, der will jetzt doch selber König werden. Und David reagiert auf diese Nachricht, er trifft eine Entscheidung, er enteignet Mephibosheth. Von jetzt auf gleich sagt er einfach so: Alles, was dem mal gehört hat, ich nehm's ihm weg und das bekommst jetzt du, Ziba. Heute würde man da erstmal dann klagen vorm Bundesverfassungsgericht und langer Prozess und viele Anwälte würden sich freuen, weil da kann man viel Geld mit verdienen mit solchen Rechtsstreitigkeiten. Es war halt damals alles ein bisschen schneller, ne? Man war absolutistischer Monarch in Anführungsstrichen. Ja, wenn David was gesagt hat, wurde das gemacht. Punkt. Da konntest du jetzt nicht irgendwo Einspruch einlegen. Aber warum macht David das eigentlich, könnte man ja fragen. Warum macht er das so schnell? Warum muss das von jetzt auf gleich passieren, dass er eine Entscheidung trifft? Warum glaubt er eigentlich überhaupt dieser Information über Mephibosheth? Das ist ja auch eine ganz spannende Frage. Ich würde mal sagen, wenn ich mir diesen Bibeltext anschaue, dann finde ich da drei Punkte, die ich mal mit uns angucken möchte. Und ich glaube, diese drei Punkte erklären, warum reagiert David hier so? Warum glaubt er eigentlich dieser Nachricht über Mephibosheth? Der erste Grund ist die Quelle. Die Quelle dieser Information ist ja Ziba. So, Ziba, ein Mann, viel mehr wissen wir nicht über ihn. David kennt ihn aber. David kennt ihn anscheinend auch schon sehr, sehr lange. Er selber hat auch entschieden, dass dieser frühere Diener Sauls jetzt auch der Verwalter wird für Mephibosheth. Also David vertraut dem auch. David hat schon das Gefühl, dass das ist ein Guter. Ja, dem kann man auch Verantwortung übertragen. Es scheint niemand gewesen zu sein, wo David das Gefühl hatte, oh, wenn der was erzählt, ja gut, er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Man muss immer so ein bisschen nachfragen und ein bisschen unsicher sein, ob das alles so stimmt, was der von sich gibt. Nein, in den Augen von David ist Ziba eine absolut vertrauenswürdige Person. Und was der erzählt, naja, dem glaubt er halt. Der zweite Grund ist das Weltbild von David. So habe ich es mal genannt. Das ist jetzt ein großer Begriff, Weltbild. Was meine ich damit? David kann sich schlichtweg vorstellen, dass diese Nachricht über den Mephibosheth, über den Verrat, dass das stimmt. Das macht für ihn irgendwo Sinn. Man könnte vielleicht heute sagen, so da bestätigen sich Erfahrungen. Weil es war zu der Zeit und ehrlich gesagt auch heute noch Standard, dass wenn ein neuer König an die Macht kommt, der erstmal alle Nachfahren des Ex-Königs umbringen lässt. Das war normal. Warum? Weil von denen ging immer ein Bedrohungspotenzial aus. Ne, wenn's mal nicht lief im Reich, dann ärgern sich ja Menschen und sagen, ach, der neue König, der kriegt's nicht hin, zu viele Steuern, Hygienemaßnahmen, boah, nee, das war alles schöner unter dem Alten. Gibt's da nicht noch Kinder von dem, die rumlaufen, die wir wieder einsetzen könnten? Ja, und das passierte. Und David wusste das auch. Der wusste, wie es in anderen Ländern abläuft, dass da Leute intrigieren und dass man die deswegen eigentlich umbringen lässt. Und er hat das ja nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, er hat Mephibosheth protegiert. Aber auf einmal hört er, siehste, der verrät dich, der will selber König werden. Und da bestätigt sich was in David und er sagt, ja, ich kann nicht mir vorstellen, das gibt es, das passiert woanders auf der Welt ja auch permanent. Vielleicht hat David diese Nachricht auch getriggert irgendwie. Dass er sich dachte, ja, siehste, typisch Saul, schon wieder diese Familie. Ne? Weil David hat sein ganzes Leben lang eigentlich nie was Gutes bekommen, so wirklich von Saul und seinen Nachkommen. Ein Sohn von Saul war die Ausnahme, Jonathan, das war der beste Freund von David, aber der Rest wollte ihn eigentlich permanent verfolgen oder umbringen. Und auf einmal hört er, siehste, jetzt der nächste Nachfahre von Saul, schon wieder. Und da dachte David sich vielleicht, ja, typisch, ich will, dieser ganze Haufen da, ne, dieses saulinische Geschlecht, nix gönnen die mir, siehst du, schon wieder der Nächste. Es passte in sein Weltbild. Da bestätigte sich etwas. Der dritte Grund, warum David so reagiert, ist seine Stimmung. David ist hier in einer Ausnahmesituation. Der weiß nicht, ob er morgen noch lebt. Der muss damit klarkommen, dass der eigene Sohn, dem er früher die Windeln gewechselt hat, wobei gut, weiß ich nicht, ob das damals auch schon, ob David da sich nicht doch gedrückt hat, Patriarchat und so weiter und so fort, aber den er irgendwie großgezogen hat, den er auch mag, ja, jetzt muss er damit klarkommen, dass der ihm hier ans Leben will. David muss fliehen, der weiß nicht, wie es weitergeht, ob er König bleiben kann, der ist unter Stress. Und ich glaube, jeder von uns weiß, unter Stress, da reagiert man oft extremer und radikaler, als wenn es einem gerade super gut geht. Da ist man manchmal sehr schnell mit einer Wertung, mit einer Meinung, mit einer Aussage dabei, wo man sonst, wenn das Leben entspannter ist, sagen würde, ja, ach komm, ich gönne mir mal ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Quelle, Weltbild, Stimmung. Ich glaube, das sind so die drei Punkte, womit man begründen kann, warum glaubt David dem Ziba und warum reagiert er so radikal und auf diese Art und Weise. Diese drei Punkte erklären aber nicht nur Davids Umgang mit Informationen, sondern wenn ich mir die so angucke, merke ich, die kenne ich aus meinem Leben ehrlich gesagt auch. Und du möglicherweise auch. Wie gehen wir mit Informationen um, was uns erzählt wird oder was wir in den Nachrichten hören? Ja, wir gucken ja auch erstmal, wer ist denn die Quelle? Und meistens ist wichtig, mag ich die Person, die mir was erzählt oder nicht? Das ist oft viel wichtiger als die Frage, ist die Person eigentlich kompetent, hat die Ahnung? Meistens geht es eher so um Gefühle, ist mir die Person sympathisch, verbinde ich was Nettes mit der, mag ich die? Also kleines Beispiel, ne? Ich glaube, viele Menschen, wenn sie Karl Lauterbach im Fernsehen sehen, drehen sie schon ab. Weil sie sagen, ach, was der erzählt, kannst du eh vergessen. Warte, der hat so viel erzählt in den 2 Jahren Corona. Nee, alles Unsinn, alles blöd. Man hört gar nicht mehr zu. Man wertet schon gar nicht mehr. Könnte da was dran sein? Nee, weg. Und dann gibt's andere Menschen, die erzählen uns was und wir sagen, ach ja, was die mir erzählen, stimmt. Ja, wenn die jetzt behaupten, die Erde ist flach, ja, dann gehe ich mal nach Hause und säge meinen Globus ab, weil wenn die Person das sagt, das wird schon stimmen. Die ist ja nett, die mag ich ja. Und wir haben neulich uns so nett unterhalten im Bistro, ja, das passt schon. Quelle, für uns oft entscheidend. Weltbild genauso. Nachweislich tun wir uns viel leichter mit Informationen, die unsere Sicht auf die Welt, die Gesellschaft, die Politik, die Religion bestätigen. Das, was uns das Gefühl vermittelt, mein Weltbild stimmt, habe ich doch schon immer geahnt, genau so ist es. Da sind wir schnell dabei. Nachrichten, die hinterfragen, die sagen, könnte es komplexer sein? Könnte es sein, dass deine Meinung falsch ist? Ich habe hier eine andere Gegendarstellung. Da tun wir uns nachweislich schwerer. Da sind wir erstmal skeptisch und sagen uns, ach, die Erde, eine Kugel, ich weiß nicht. Irgendwie immer, wo ich rumlaufe, ist flach, außer in den Alpen. Ach, nee, irgendwie, nee, das passt nicht. Dann müssten ja auch die Chinesen runterfallen. Nein, das passt nicht. Bestätigt mich eine Information oder ein Weltbild oder hinterfragt mich die Information? Ist ganz entscheidender Punkt, ob ich was glaube oder nicht, ob ich darauf reagiere oder nicht. Und Stimmung, naja, machen wir uns nichts vor. Ey, also ich weiß noch, hier als wir die Wohnung nicht verlassen durften, als wir auch nicht wussten hier mit der Gemeinde, wie geht's weiter, als du immer gewartet hast auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz, was fällt Ihnen jetzt wieder ein, muss ich die Maske jetzt auch beim Schlafen tragen und so weiter. Man wusste nicht, wie geht's weiter, auch wirtschaftlich klappt das alles. Ja, ey, da habe ich anders reagiert als bei 30 Grad am Pool mit einem Bier in der Hand und die Kinder sind seit 3 Wochen bei den Großeltern. Das ist, ja, da bin ich anders gelaunt, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Und ich, kennst du doch auch, oder? Also wenn es uns gerade gut geht, reagieren wir anders, als wenn rechts der eine schreit, links der andere, Wasserrohrbruch und der Chef ist am Apparat und will was. Da reagieren wir geringfügig anders. Die Stimmung ist extrem entscheidend für uns, wie wir auf Informationen reagieren. Quelle Weltbild Stimmung. Hilft super gut bei der Analyse, warum gehe ich mit welchen Informationen auf eine bestimmte Art und Weise um und mit anderen auf eine ganz andere. Diese 3 Punkte haben aber leider ein Problem. Diese 3 Punkte garantieren überhaupt keine Wahrheit. Sie erklären mir, warum ich wie reagiere. Aber sie beweisen überhaupt nicht, stimmt die Info eigentlich, die ich bekomme. David lernt das auf eine sehr, sehr harte Weise. Als David nämlich nach Hause kommt, die Revolution ist gescheitert, er hat sich durchgesetzt, er hat gewonnen, da muss er eine Feststellung machen. Steht in 2. Samuel 19, 25 dann ausführlich, ich erzähle es mal ein bisschen mit eigenen Worten. Als David zurückkommt, begegnen ihm ganz viele Menschen, einige feiern ihn, freuen sich, er ist wieder da, andere müssen sich entschuldigen, andere schleimen rum. Und dann kommt auch Mephibosheth. Und wenn man den Bibeltext so liest, merkt man, David ist nicht gut zu sprechen auf Mephibosheth. Er ist sauer, ja, weil er hat ja im Hinterkopf, der wollte mich verraten. Und er redet den Mephibosheth sehr barsch an. Wo warst du, Mephibosheth? Warum bist du nicht mitgezogen? Ja, und dann sagt Mephibosheth Folgendes. Er sagt, David, ich wollte mit dir mitziehen. Ich habe meinem Diener Ziba befohlen, die Esel zu satteln, damit wir dir folgen können. Und dann hat Ziba mich verraten, die Esel geklaut, ist zu dir geritten, hat mich verleumdet bei dir und ich konnte nichts machen, weil du siehst, ich bin gelähmt. Ich hatte keine Chance, ich kam nicht weg. Klingt ein bisschen anders, diese Story, ne, als das, was Ziba erzählt hat. Jetzt könnte man sagen, naja gut, Aussage gegen Aussage, mag der Herr Jesus am jüngsten Tag entscheiden, was wahr ist und es offenbaren, können wir jetzt nicht rausfinden. Naja, Ziba kann aber seine Version der Geschichte beweisen. Die Bibel sagt, dass Ziba vor David trat und er hatte seinen Bart nicht gepflegt, seine Füße nicht gepflegt und seine Kleidung nicht gewaschen, seit dem Tag, als David ins Exil musste. Seit dem Tag, als David fliehen musste, hat Ziba die Klamotten nicht gewaschen, Bart nicht gepflegt, Füße nicht gepflegt. Es war damals ein Zeichen, ja. Heute klebt man sich irgendwo fest. Damals hat man sich nicht mehr gewaschen, wenn man irgendwie was, kann jeder ja entscheiden, was er jetzt besser findet. Wenn man irgendwie ein Zeichen setzen wollte, ich bin mit einer Situation nicht zufrieden, das geht nicht, das ist ungerecht, dann hat man sich damals halt körperlich nicht mehr gepflegt. Das heißt, am Äußeren von Mephibosheth konnte man sehen und wahrscheinlich auch riechen, der hat Trauer getragen. Der war nicht einverstanden damit, dass David weg musste. Dem ging das nah. Der hat sich auf die Seite vom König gestellt. Mephibosheth konnte das beweisen. Und in dem Moment muss David realisiert haben, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den enteignet. Ich habe eine Entscheidung getroffen, aber die beruhte auf völlig falschen Informationen. Mir wurde was ins Ohr geflüstert und es stimmte überhaupt nicht. Es war falsch. Wie oft passiert uns das, dass uns Menschen was ins Ohr flüstern, uns was sagen und es ist vielleicht gar nicht die Wahrheit? Ich glaube, im Regelfall ist es nicht so, dass Leute bewusst versuchen, uns zu täuschen, uns anlügen, Propaganda verbreiten. Das mag es auch geben, je nachdem, in welchen Kreisen man vielleicht unterwegs ist. Aber ich glaube, viel öfter ist folgende Situation. Menschen kommen zu uns, die wir kennen, die wir mögen, die wir schätzen und sagen, hey, hast du schon gehört, was der und der gemacht hat? Hast du mitbekommen, was da wieder los war? Ey, ich sag dir, hau mich weg. Weißt du schon, was da und dort wieder entschieden wurde? Ey, ich muss dir das mal sagen. Ich habe selber mitgekriegt. Ey, ich war so sauer. Menschen kommen zu uns, die wir mögen, und die erzählen uns was. Ja, wir hören zu, und das macht was mit uns. Und weil wir diese Menschen mögen und ihnen ja auch nichts Böses zutrauen, auch zu Recht nicht, gehen wir davon aus, was die uns erzählen, ist zu 100% die Wahrheit, komplett neutral und objektiv, und genauso muss es gewesen sein. Wenn man wissenschaftlich arbeitet, weiß man, es ist Konsens eigentlich, es gibt keine objektive Geschichtsschreibung. Es gibt auch keine objektiven Nachrichten. So, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern allein, dass zum Beispiel eine Nachrichtenagentur auswählt, was von dem, was heute am Tag passiert ist, ist berichtenswert und was nicht, da hört die Objektivität schon auf. Da beginnt Subjektivität. Da entscheiden Menschen, welche Informationen sind wichtig und welche nicht. Das weiß man. Das ist auch völlig normal. Das ist auch nicht böse. Aber Unabhängigkeit ist halt nicht das Gleiche wie Neutralität oder Objektivität. So, das weiß man. Und eigentlich muss man sich auch mal klar werden, keine Nachricht, die ich so bekomme in meinem Alltag, was Menschen mir erzählen, egal wie gut ich sie kenne, keine dieser Nachrichten ist komplett neutral. All diese Erzählungen, hast du schon gehört, weißt du schon, das und das habe ich erlebt, sind immer gefärbt durch persönliche Emotionen. Sie sind gefärbt durch persönliche Meinung. Manchmal sind Missverständnisse in dieser Nachricht drin. Manchmal werden mir Dinge erzählt, die hat die Person selber gar nicht mitbekommen, sondern auch nur über Dritte gehört. Und erzählt diesen Bericht nochmal, vergisst aber ein paar Details und bringt ein paar andere Sachen mit rein, die eigentlich im ursprünglichen Bericht gar nicht drin waren. Nicht absichtlich, aber man weiß es halt selber nicht mehr so ganz genau. Und jetzt könnt ihr euch ja mal nachrechnen, was am Ende rauskommt, wenn das schon durch viele Münder und durch viele Ohren durchgegangen ist. Aber wir denken immer, alles, was uns im Alltag erreicht, ja genau so ist es, das ist die Wahrheit, so ist es. Ja, und was machen wir? Ja, wir erzählen es fröhlich weiter. Weil die Wahrheit muss ja unters Volk, dafür sind wir ja Christen und wollen ja missionieren, so, ne? Und da erzählen wir es natürlich gerne weiter. Und wir lassen auch wieder was weg. Und dann kommt wieder was von uns dazu, unsere persönliche Meinung, unsere Färbung. Oder wir erzählen es gar nicht weiter, sondern wir reagieren sofort. Da kommt eine Nachricht zu uns und wir explodieren. Und wir regen uns auf und vielleicht machen wir sogar sehr dumme Sachen aufgrund einer Nachricht, die gar nicht komplett der Wahrheit entspricht. Die vielleicht nur halb wahr ist, vielleicht auch gar nicht. Das ist stille Post im Alltag. Und so wird das Spiel gespielt und wir merken es teilweise überhaupt nicht. Und vielleicht stehen wir irgendwann dann mal so da wie David und merken, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe reagiert, ich habe weitererzählt und es war einfach falsch, es war nicht in Ordnung. Was hätte David machen sollen? Was hätte ihm vielleicht geholfen in dieser Situation, um nicht falsch zu entscheiden? Obwohl die Quelle vertrauenswürdig war, obwohl sie diese Info in sein Weltbild passte und obwohl seine Stimmung nicht gut war, möchte man ihm so sagen, David, frag trotzdem nach. Bevor du eine Entscheidung triffst, frag doch nach. Wenn du zurückkommst nach Hause, bevor du eine Entscheidung triffst, geh zu Mephibosheth und sag, ich habe gehört. Was ist los? Wie stehst du dazu? Stimmt das überhaupt? Hol dir die andere Sichtweise ein, bevor du irgendwas machst, was du nicht mehr rückgängig machen kannst. Weil das ist das Traurige an der Geschichte und das wirklich Fatale. Und die Bibel beschönigt hier gar nichts. Diese Geschichte geht nicht gut aus. Wir würden uns ja so wünschen, dass David einfach sagt, Mephibosheth, es tut mir leid. Der Ziba hat mich angelogen. Und er kriegt auch nachher noch was dafür, dass er das gemacht hat. Aber erstmal, sorry, 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 es tut mir leid. Ich war in einer emotionalen Notlage, wie auch immer. So wünschen wir uns das ja eigentlich. Es geht nicht so weiter. Der David ist, aus welchem Grund auch immer, nach wie vor barsch, unleidig, schlecht gelaunt. Und irgendwann sagt er einfach so, ja, Mephibosheth, was redest du hier eigentlich noch groß rum? Ich entscheide jetzt. Du und Ziba, ihr teilt euch die Hälfte des Besitzes. So. Ja, Ziba kriegt die Hälfte, du kriegst die Hälfte. Ich meine, das ist schon mal besser als Mephibosheth kriegt gar nichts mehr. Aber das ist doch trotzdem ungerecht, oder? Das ist doch nicht in Ordnung. Und es... Warum entschuldigt sich David nicht? Ist er zu stolz? Ist er noch zu emotional angefasst? Ist er beschämt? Will er das vor den Leuten, die drumherum stehen, nicht zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat? Wir wissen es nicht. Wird nicht erklärt. Es bleibt einfach nur da stehen, eine Entscheidung, die nicht gerecht ist, wird zwar ein bisschen revidiert, aber nicht zurückgenommen, wird ein bisschen verbessert. Aber ist es nicht ganz oft wirklich auch in der Realität so? Man stellt fest, man hat einen Fehler gemacht und es tut einem aber zu weh, das zuzugeben. Man will sich dann doch nicht entschuldigen. Oder man macht's halt doch, weil in christlichen Kreisen die Erwartungshaltung so da ist und ja und sorry und so und man will sich dann versöhnen, aber es bleibt doch ganz oft immer noch was zurück. Die Realität zeigt leider, hey, egal, auch wenn man sich wieder versöhnt hat und so, irgendwas bleibt immer hängen. Es bleibt ein Misstrauen ganz oft bestehen gegen die andere Person. Es ist trotzdem eine Verletzung da und irgendwann bricht das wieder auf. Es gibt Dinge bei diesem Spiel Stille Post, die können wir nicht mehr rückgängig machen. Wenn die in der Welt sind, sind die in der Welt. Und es kann so viel kaputt machen. Und es können sogar schlimme und traurige und fatale Entscheidungen stehen bleiben und Menschen schaden, obwohl irgendwann rausgekommen ist, es war nicht richtig. Und deswegen ist es so wichtig, nachzufragen. Nicht einfach alles zu glauben. Jetzt kann man aber natürlich hier einhaken, noch kurz zum Schluss. Ja, Moment mal, Martin, heißt das jetzt, wir führen eine Kultur des Misstrauens ein? Glaube ich jetzt niemandem mehr was? Muss ich jetzt immer einen Faktencheck machen? Wenn mein bester Freund mir erzählt, er hat Eheprobleme, muss ich dann sagen, ja, also ich glaube dir schon, aber ich würde jetzt trotzdem mal kurz deine Frau anrufen, ob die das bestätigt. So, weil du kannst mir hier viel erzählen, ne? Ich will ja jetzt erstmal das klarkriegen. Nein. Auf keinen Fall. So eine Kultur ist tödlich und die will kein Mensch haben. Das geht auch nicht. Und Freundschaft bedeutet ja gerade Vertrauen, dass ich meinem Kumpel das glaube, was er mir erzählt und nicht alles überprüfe. Nein, wir wollen nicht grundsätzlich sagen, wir glauben nichts mehr, wir vertrauen nicht mehr. Nein, aber ich würde sagen, es gibt zwei Momente, da sollten wir nachfragen. Und zwar, bevor wir etwas weiter erzählen. Wenn mein Freund oder wer auch immer mir was erzählt und ich einfach sage, ja, okay, passt, glaube ich, und dann schweige ich, dann ist es in Ordnung. Ja, muss man nicht nachfragen. Okay, kannst ja glauben, was du willst. Aber wenn du, ne, stille Post, das Bedürfnis hast, aus welchem Grund auch immer, die Information weiter zu erzählen an den Nächsten, da würde ich sagen, frag vorher nach. Weil so wie ich auch die Bibel verstehe, ist es so, in dem Moment, wo wir unseren Mund aufmachen und irgendwas erzählen, da sind wir der Wahrheit verpflichtet. Und da sollte ich vorher mal überprüfen, stimmt das eigentlich, was ich gehört habe, bevor ich es weitererzähle. Und der zweite Punkt ist, wir sollten nachfragen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Das heißt, wenn ich merke, die Information, die zu mir kommt, die macht was mit mir. Und sei es nur, dass ich einen Groll verspüre jetzt gegen eine andere Person und mich ärgere über die und die jetzt vielleicht schneide. Oder dass ich irgendwo austreten will. Oder dass ich meinem Nachbarn jetzt einen China-Böller reinwerfen will in seinen Briefkasten. Da würde ich sagen, bevor wir das machen, bevor wir reagieren, erstmal hingehen und nachfragen, ob das stimmt. Man kann den Böller ja sicherheitshalber schon mal mitnehmen. So, ja, dann ist man vorbereitet, falls das Gerücht doch mal stimmt. Aber bevor wir ihn reinwerfen, erstmal nachfragen. Du, wie war das? Wie hast du das gemeint? Ich habe gehört, stimmt das wirklich so? Und in diesen beiden Punkten, da würde ich uns echt ermutigen, hey, lasst uns da wirklich Zeit nehmen, und nachfragen, bevor wir weitererzählen, bevor wir eine Entscheidung treffen, weil das kann uns und anderen Menschen sehr, sehr viel Leid ersparen. Und in diesem Sinne möchte ich uns einfach zum Ende der Predigt, möchte ich alle diejenigen bestätigen, die sagen, ich hasse das Spiel Stille Post, ich will es nicht spielen. Oder wenn du hier bist und sagst, du hast es generell zu spielen, dann würde ich dir sagen, Hammer, denn da möchte ich uns ermutigen, lasst uns wirklich Spielverderber werden. Nicht immer und überall, aber im Alltag beim Spiel Stille Post. Da lasst uns doch Menschen werden, die sagen, ich mach da nicht mit. Ich bleib nicht einfach in der Reihe stehen, hör hier, rede da und guck, was passiert, sondern lasst uns doch Leute werden, die sagen, okay, ich höre was und dann trete ich aus der Reihe raus, bevor ich es weitererzähle. Und dann gehe ich an den Anfang der Schlange und sag mal, hier, Kumpel, Notenständer, ich habe da was gehört. Angeblich hast du gesagt, ich wollte mal fragen, ob das stimmt, weil es kommt mir komisch vor, dass du überhaupt sprechen kannst, Notenständer. So, dann unterhält man sich und dann hört man, stimmt das überhaupt? Stimmt ein Teil? Stimmt gar nichts? Und dann können wir sagen, alles klar. Und dann können wir ja wieder zurückgehen in die Schlange. Und dann können wir sagen, na, ich sag das mal lieber nicht weiter, weil es stimmt nicht. Oder wir geben es doch weiter. Lasst uns Spielverderber werden, die aus der Schlange raustreten und sagen, ich frage nach. Denn die Bibel sagt in Jakobus 1,19, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Lieber zweimal hören, lieber nochmal eine zweite Quelle anhauen und sagen, stimmt es wirklich? Und dann kann man ja immer noch reden, dann kann man sich auch immer noch aufregen, ist ja nicht verboten, man darf ja sogar zornig werden, aber dann doch bitte nur aufgrund einer wahrhaftigen Information und nicht aufgrund von einer Lüge. Lasst uns Spielverderber sein, indem wir nachfragen statt nachplappern, indem wir aus der Reihe treten, statt immer sofort zu explodieren. Lasst uns Spielverderber sein, weil wir die direkte Kommunikation vorziehen gegenüber irgendwelchen Halbwahrheiten, die wir verbreiten. Warum sollten wir das sein, diese Spielverderber? Hey, weil ich glaube, dass du und andere Menschen und deine Familie, deine Beziehungen, in denen du bist und unsere Gemeinde, dass diese Dinge und diese Menschen es wert sind, dass wir solche Spielverderber werden, die sagen, hey, ich frage nach, bevor ich einfach nur ein weiteres Glied in einer Kette bin und was weiter erzähle. Warum? Weil andere Menschen und die Gemeinschaft und die Beziehungen, in die ich gestellt bin, es wert sind, dass ich den Schritt rausmache und sage, ich frage nach. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jemand warst, der immer die Wahrheit über vieles andere gestellt hat und der auch mal unbequeme Wahrheiten gesagt hat, die keiner hören wollte. Aber es waren halt Wahrheiten. Und du warst keiner, der getratscht hat, keiner, der irgendwie was erzählt hat, wovon er dachte, ja, vielleicht stimmt's, vielleicht nicht. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir als Christen, als Menschen, die dich lieben, auch als Gemeinde hier vor Ort, dass wir da einen Unterschied machen können, vielleicht zu anderen Menschen, denen das gar nicht so bewusst ist, wie wir das jetzt heute gehört haben. Dass wir Menschen sind, die sich einen Ruf erwerben in ihrer Umgebung. Ey, wenn die was erzählen, wenn die den Mund aufmachen, dann passt das, dann stimmt das. Das ist kein Tratsch, das sind keine Gerüchte. Jesus, ich bitte dich, dass wir Menschen werden, die das, was sie sagen, auch dann vertreten können. Und Jesus, da, wo wir vielleicht Fehler gemacht haben, so wie David, da bitte ich dich, dass du uns die Demut schenkst, Jesus, und die Größe, das dann auch zuzugeben und vielleicht um Vergebung zu bitten, dass wir Dinge klären können, dass wir Dinge bereinigen können, so gut es irgendwie geht. Ich bitte dich, dass wir wirklich sensibel werden durch deinen Heiligen Geist, wo wir nachfragen sollen, wo wir auch den Mut haben sollen, auf Menschen zuzugehen, um nachzufragen, stimmt das, was ich gehört habe? Wie ist deine Sichtweise auf diese Dinge? Hast du das wirklich gesagt? Schenk uns diesen Mut, Herr Jesus, und diese Bereitschaft. Und ich danke dir, dass wir dann auch sehen dürfen, wie unsere Beziehungen sich verbessern werden, wie ein Klima sich verbessert. Dass wir einfach in einer Kultur leben, die die Wahrheit sagt, Herr Jesus, und die nicht irgendwas anderes weitergibt. Danke, dass du uns helfen willst, dass wir, jeder Einzelne von uns, dass wir uns entwickeln dürfen in diesem Punkt. Danke dafür, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.